Diese Woche in Treffpunkt Klassik würdigen wir den Komponisten Hans-Werner Henze, der am 1. Juli 100 Jahre alt geworden wäre. Der gebürtige Stuttgarter Michael Kerstan ist Regisseur und Dramaturg und war seit 1983 Assistent von Henze. Während der letzten Lebensjahre war er einer der engsten Bezugspersonen des Komponisten und nach dem Tod 2012 auch derjenige, der sich um den Nachlass von Henze gekümmert hat. Er gründete außerdem die Hans-Werner-Henze-Stiftung. Der perfekte Gesprächspartner also hier im Musikgespräch in Treffpunkt Klassik über seine Erinnerung an den Künstler und Menschen Henze und darüber, wie das musikalische Nachleben so aussieht, Michael Kerstan. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, hallo.
Ich habe es erwähnt, Sie hatten ja viele Jahre an der Seite von Henze. Was ist das für ein Künstler und auch für ein Mensch? Was hat ihn ausgezeichnet?
Also menschlich, wenn ich mal mit den menschlichen Dingen anfange, er war sehr anspruchsvoll. Also wenn er jemanden vertraut hat, hat er auch viel gefordert. Und gleichzeitig war er super loyal und unglaublich großzügig. Also er hat seine Schüler geschützt, auch ihnen bei finanziellen Engpässen geholfen, auch geholfen, dass sie ihre Stücke aufgeführt kriegten, gleichzeitig fordern. Er hat also zum Beispiel nicht gut aushalten können, wenn Schüler das Komponieren bei ihm so nur als so Nebensache betrachtet haben und nicht als Hauptsache. Ah. Das war schwierig für ihn.
Also er hat es dann auch gemerkt, wenn jemand nur mit halbem Herzen bei der Sache war sozusagen.
Ja, genau. Das hat er nicht ertragen können.
Was war Ihre erste Begegnung mit ihm und wie kam es dann dazu, dass Sie so eng mit ihm zusammenarbeiten konnten?
Ja, das war ganz interessant, weil 1983 habe ich mein Diplom gemacht in Erziehungswissenschaften und habe gejobbt nebenher an der Oper in Stuttgart. Und diese richtete in Schwetzingen die Uraufführung von Henzes neuem Werk, die englische Katze, aus damals. Und ich war als Kulissenschieber tätig. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, weil ich immer, wenn wir nicht umbauen mussten, habe ich halt den Proben zugeschaut. Henze hat selber inszeniert seinerzeit. Und es ging ihm nicht gut. Er war so krank, hatte Fieber und musste da jeden Tag antanzen. Und gleichzeitig waren die Bühnenbilder so unhandlich, dass die Umbauten immer viel zu lang dauerten. Das heißt, nachts, wenn er eigentlich sich ausschlafen sollte, hat er ständig Zwischenspiele komponiert, um die Umbaupausen zu überbrücken. Und so kam er ins Gespräch. Ich wollte eigentlich danach aufhören mit Theater und Oper und wollte halt, wie man so ist, wenn man jung ist, die Welt verbessern mit sozialpädagogischen Tätigkeiten. Und er hat gesagt, naja, kannst du verbinden, komm mit mir nach Österreich, weil ich dort mit jugendlichen Arbeitslosen Opern mache. Und so kam das.
Henze hat ja zeitlebens auch mit dem Who's Who der Kunstszene zusammengearbeitet. Er hat komponiert, Bücher geschrieben. Sie haben gesagt, trotz Krankheit hat er da irgendwie dieses Feuer gehabt für die Musik. Woher nahm er die Kraft dafür?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich das nur annähernd wüsste, würde ich Rezeptbücher schreiben. Also es war unglaublich. Wir hatten ein unglaubliches Pensum gehabt. Das ging früh um 6 los mit Komponieren. Und dann am späten Vormittag weiter komponieren, nachmittags Briefe schreiben, abends lesen oder Gesellschaften pflegen. Und ich weiß noch, während der Zeit der Münchner Biennale, in den späten 80er Jahren, hat er ja noch die Biennale geleitet, er hat dirigiert, komponiert, unterrichtet und immer die Sitzungen auch des Biennale-Teams noch gemacht. Bis nachts um 3 ging das, aber um 6 stand er auf und komponierte jeden Morgen. Ich finde, das ist ein Phänomen, das habe ich vorher und nachher nie erlebt und ich staune immer noch.
Deutschland hat Henze ja früh verlassen und lebte dann seit den 50ern in Italien. Trotzdem war er irgendwie ja gefühlt ein Vorzeigekomponist für die Bundesrepublik. Was würden Sie sagen, wie war Henzes Verhältnis zu Deutschland?
Ja, das war ambivalent. Er hat sich natürlich als Künstler in Deutschland verortet gesehen. Also die ganze deutsche Literaturgeschichte und Musikgeschichte war seine künstlerische Heimat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die deutsche Gesellschaft es ihm nicht immer leicht gemacht hat, es dort auszuhalten. Das fing schon an mit der Zeit im Nazifaschismus. Er wurde mit 17 Jahren in Kriegsdienst eingezogen und sollte nach dem Krieg 1956 bei der Gründung der Bundeswehr gleich wieder Wehrdienst machen. Und es war für ihn unerträglich, weil er halt auch ein Pazifist war. Und dann war gleichzeitig noch ein schwuler Mann. Und dann Nazi-Paragraph 175 wurde hier in Deutschland ja erst 1994 abgeschafft. Also das hat es ihm auch nicht leicht gemacht. Und die Ressentiments sind ja fortbestanden aus der Nazi-Zeit noch. Ressentiments gegen Schwule, gegen Künstler und gegen Außenseiter waren doch sehr, sehr stark. Und das hat es ihm schwer gemacht, es in Deutschland auszuhalten.
Was würden Sie sagen, haben Sie persönlich von ihm aus seiner Haltung als Künstler gelernt? Die Haltung als Künstler zu einer Gesellschaft?
Er hat es mal zitiert, der einzige Platz eines Künstlers ist der zwischen allen Stühlen. Also das heißt, man muss sich unabhängig machen von dem Urteil anderer. Man muss sein eigenes Ding durchziehen. Das heißt nicht, dass man nicht um Rat fragt und sich informiert oder so. Aber das heißt einfach, dass man nicht dafür arbeitet, um Kritikern zu gefallen oder dafür arbeitet, den nächsten Job zu kriegen, sondern dass man so arbeitet, dass ich selber bestehen kann und mit jedem neuen Projekt über sich selber hinauswachsen kann. Mhm. Das ist so die Haltung. Aber was darüber hinausgeht, ist halt das, was ich von ihm gelernt habe, das vertiefte Verständnis von Musik, was aus dem Herzen sozusagen kommt, aus dem Herzen des Künstlers kommt und was man halt musiktheoretisch halt nicht erklären kann.
Nachdem Henze 2012 dann gestorben war, sollte er sein Anwesen vor den Toren von Rom, seine Villa, in der ja musik- und kunstgeschichtlich viel passiert ist, viele Leute ein- und ausgegangen sind, die sollte gerettet werden, erhalten bleiben als ein Kulturort für auch junge Musikerinnen und Musiker. Aber die Bemühungen sind gescheitert. Wissen Sie, wo jetzt diese ganzen Erinnerungsstücke aus der Villa sind?
Ja, also die sind gescheitert, weil ich war ja damals selber noch auf dem Bundeskanzleramt vorstellig bei dem Staatsminister für Kultur 2013. Und da musste ich erst mal erklären, wer Hans-Werner Henze war. Und dann dachte ich schon, das kann nicht gut gehen. Und der Kollege im Außenministerium sagte, Henze, das ist nur Gequietsche, da machen wir nichts. Also aufgrund dieser, sagen wir mal, politischen Einordnung ist das gescheitert, das Haus zu retten. Man hätte das locker andocken können an die Villa Massimo in Rom. Und es wäre wunderbar gewesen. Und als europäisches Kulturdenkmal und als Manifest der italienisch-deutschen Freundschaft. Er hat ja hinterlassen, also neben seinen Aquarellen, die er selber gemalt hat, die in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel sind, hat er an die 260 Kunstwerke hinterlassen, Gemälde, Skulpturen. Die habe ich eingelagert in einem trockenen, sicheren Raum. Auf der Suche immer noch nach einem Museum, das die ausstellen möchte vielleicht. Das kann ich aber auch nicht mehr ewig machen. Also wenn ich in den nächsten 2-3 Jahren nichts finde, muss ich die verkaufen, weil die werden auch nicht besser, wenn sie im Lager stehen.
Sie haben ja nach Henzes Tod immerhin die Hans-Werner Henze Stiftung ins Leben gerufen, die irgendwie eine absolute Empfehlung ist, auch für alle Henze-Interessierte, eine Fundgrube. Was ist denn das Ziel dieser Stiftung und was konnten Sie in diesen 14 Jahren nach dem Tod bereits auf den Weg bringen?
Also erstmal danke für das Kompliment. Wir arbeiten sehr viel mit der Website der Stiftung. Das ist unser Hauptmedium, wenn man so will. Der Zweck der Stiftung laut Satzung ist die Sicherung und Verbreitung des Werkes von Hans-Werner Henze. Und wir haben verschiedene verschollene Stücke aufgespürt, die jetzt auch verlegt worden sind. Oder wir haben auch Publikationen unterstützt, zum Beispiel das gedruckte Werkverzeichnis, das Peter Petersen zusammengestellt hat. Wir hatten Stipendiaten zweimal, jeweils für 2 Jahre. Das mussten wir leider aufgeben während der Pandemie, weil wir dann keine Einnahmen mehr hatten.
Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss ein kleines Gedankenspiel machen. Wenn Henze noch leben würde, bei bester Gesundheit, dann würde er mit Sicherheit in seiner Villa in Marino rund um diesen riesigen Garten ein Fest feiern. Welche 3 Künstlerfreundinnen oder Künstlerfreunde, lebend oder verstorben, würde er wohl einladen?
Oh, also er würde ganz sicher... 3, das ist zu wenig.
Also, er würde wahrscheinlich 30 einladen, wir nehmen jetzt trotzdem mal nur 3.
Ja, also unter den Komponisten würde er einladen Mark Anthony Turnage aus England. Unter den Dirigenten würde er einladen Simon Rattle oder Antonio Papano oder Markus Stenz, einer von den 3. Und von den Regisseuren würde er einladen, ja, das war auch verstorben, Pierre Audi, ganz sicher.
Sie wären aber sicher wahrscheinlich auch dabei, oder?
Ich wäre dabei, aber nicht als Künstler, sondern als Organisator. Ich müsste dann die Sitzordnung machen, dass die Leute sich nicht die Köpfe einschlagen gegenseitig.
Sagt Michael Kerstan, Vorsitzender der Hans-Werner-Henze-Stiftung, im Gespräch hier in SWR Kultur. Ja, vielen Dank für diese Einblicke zu Henze, seiner Musik und dann wünsche ich noch ein feierliches Jubiläumsjahr.
Ich sage auch danke und ich freue mich auf die Ereignisse, die kommen.